Vor ein paar Tagen bin ich in der digitalen Sammlung der SLUB über ein total interessantes Buch gestolpert. Die digitalen Sammlung, das ist also der Ort, wo vor allem historische Literatur der SLUB digitalisiert, wie es der Name schon sagt, zur Verfügung steht. Und da bin ich über ein ziemlich altes Buch gestolpert. Man sieht schon auf den ersten Blick, der Einband ist nicht original, die Seiten sind vergilbt. Und noch bevor ich mich zur Titelseite vorgeblättert hatte, bin ich auf eine Seite gestoßen, die meine Aufmerksamkeit total erregt hat. Auf dem eigentlich leeren Blatt sind hier nämlich total viele Kritzeleien oder ich weiß gar nicht, wie ich das anders bezeichnen soll. Auf jeden Fall sind mit Bleistift ganz dünn überall Wörter geschrieben. Wenn ich genauer hinschaue, dann kann ich auch ein paar davon entziffern. Und zwar kommen zwei Worte immer wieder vor. Das sind die Namen Max und Paul. Die werden auch ganz oft wiederholt. Und das erinnert mich total daran, dass ich das als Kind mit Vorliebe auch getan habe, meinen eigenen Namen immer wieder zu wiederholen. Und auch dieses in Bücher reinschreiben und malen. Einmal habe ich mich in ein Meyers-Lexikon meiner Eltern mit einem roten Wachsmalstift hinein, ja, verewigt. Ganz so expressionistisch sieht das hier natürlich nicht aus. Das ist wesentlich feiner, aber es ist umso interessanter, denn es ist ein ganz altes Buch, was ich hier vor mir habe. Das erkenne ich nämlich, wenn ich zur Titelseite weiterblättere, wo ich dann auch den Titel lesen kann. Georg Webers Weltgeschichte in übersichtlicher Darstellung. Max und Paul, die Namen von dieser Kritzelseite, haben also schon mal definitiv nichts mit dem Autor des Buches zu tun. Gleichzeitig sehe ich, dass das Buch von 1889 ist und in Leipzig erschienen ist. Und auch hier taucht der Name Max auf, aber diesmal in ganz ordentlicher Schrift und auch mit einem Nachnamen. Max Geier. So steht es über der Angabe zur Auflage. Tja, und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was hat es damit auf sich? Wer ist Max und wer ist dieser andere Paul, der auch immer wieder vorkommt?
Zweites Untergeschoss.
Ein Podcast der SLUB Dresden in 3 Folgen. Hier spricht Stella Philipp mit verschiedenen Gästen über die Herkunft der Bücher an der SLUB und darüber, welche Geschichten sich dahinter verbergen. In der ersten Folge Gefunden gehen wir der Frage nach, wie man überhaupt Informationen über die Herkunft von Büchern herausfindet.
Wegen diesem Fund in den digitalen Sammlungen habe ich mir jetzt Verstärkung geholt, denn ich möchte genauer wissen, was es mit dem Namen Max Geier und auch dem Namen Paul und diesen ganzen Kritzeleien in dem Buch auf sich hat. Mir gegenüber sitzt jetzt eine Kollegin, Elisabeth Geldmacher, die sich besonders mit Bibliotheksgeschichte auskennt, mit Besitzzeichen in Büchern und den Vorbesitzerinnen und Vorbesitzern. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist.
Hallo Stella.
Magst du noch einmal genauer erzählen, was deine Arbeit alles umfasst?
Ja, gern. Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin für Provenienzforschung, also für die Herkunftserforschung der Bücher in dem Bestand der SLUB Dresden. Und das bedeutet, dass wir anhand der Besitzspuren in den Büchern oder der Angaben in Archivalien, im Archiv oder in den Zugangsbüchern schauen, was wir alles über die Vorbesitzerinnen und Vorbesitzer der Bücher herausbekommen können.
Ist denn das, was ich entdeckt habe, diese Kritzelei, eine Besitzspur?
Genau, das ist eine Besitzspur. Der Fachausdruck wäre Provenienzmerkmal und in dem Fall ein Autogramm, also eine Unterschrift.
Autogramm hat also in dem Fall nichts mit irgendwie Taylor Swift hinterherrennen und um ihre Unterschrift bitten zu tun, sondern bedeutet einfach, eine Person hat selbst da den eigenen Namen eingetragen, richtig?
Genau.
Okay, ich verstehe. Ich muss ja sagen, dass ich ziemlich überrascht war, das in den digitalen Sammlungen so gesehen und entdeckt zu haben. Irgendwie hätte ich das nicht erwartet, auf ein altes Buch zu stoßen mit doch so, ja, man kann vielleicht sagen, privaten Spuren. Und daher ergibt sich mir die Frage, woher kommen denn eigentlich genau die Bücher in der Bibliothek? Mir geht es so, gerade als Nutzerin, man geht in die Bibliothek rein, die Regale stehen voll und man macht sich eigentlich im Alltag keine Gedanken darüber, wo die Bücher wirklich herkommen. Kannst du mir dazu ein bisschen was erzählen?
Klar, also das ist ganz unterschiedlich. Natürlich können es auch Neuerwerbungen sein. Das sind dann häufig zum Beispiel Lehrbücher, die in der Lehrbuchsammlung zu finden sind. Aber genauso haben die Bibliotheken auch antiquarisch zum Beispiel angekauft oder mit anderen Bibliotheken Bücher getauscht, je nachdem, wo sie sozusagen notwendig gewesen sind. Und da kann es halt auch passiert sein, gerade bei den antiquarischen Ankäufen, dass die halt vorher einen anderen Vorbesitzer hatten und der sich dann halt auch in dem Buch irgendwie mit einer Besitzspur verewigt hat.
Okay, interessant. Also der Bestand der Slup besteht nicht nur aus neuen Titeln, die gerade im Buchhandel gekauft wurden, sondern eben auch aus alter Literatur.
Genau, und gerade weil ja auch die Vorgängerbibliotheken der Slup um einiges länger schon existieren als jetzt die Slup selber, gibt es halt auch einen historischen Altbestand, beziehungsweise seit Gründung der ersten Bibliotheken, auf die Slup zurückgeht, hat ja in jedem Jahr die Bibliothek den Bestand weiter ausgebaut und entsprechend gibt es halt auch alte Titel.
Auf welche Bibliothek geht die Slup denn zurück?
Also da können wir uns an dem Namen von der Slup einfach etwas langhangeln. Ausgesprochen heißt sie ja Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Etwas sperrig. Und dahinter stecken halt schon die zwei Vorgängereinrichtungen. Die Slup selber ist halt im Jahr 1996 aus diesen beiden Vorgängereinrichtungen zusammenfusioniert. Und ja, die erste wäre zum Beispiel die Sächsische Landesbibliothek, die auf die Privatbibliothek des sächsischen Kurfürsten August I. aus dem Jahr 1556 zurückgeht.
Kurfürst August, ist das der August der Starke, an dem man, wenn man in Dresden zu Gast ist oder in der Altstadt unterwegs ist, irgendwie nicht vorbeikommt?
Nicht ganz. August I. ist der Ur-Ur-Urgroßvater von August dem Starken. Also August I. hat im 16. Jahrhundert gelebt und August der Starke ungefähr 200 Jahre später.
Okay, verstehe. Du hast von Vorgängerbibliothek Ken gesprochen. Das heißt, diese kurfürstliche Privatbibliothek ist nicht die einzige, auf die Slup zurückgeht.
Genau, hinter der zweiten, der Universitätsbibliothek im Prinzip, steckt als Vorgängerin die im Jahr 1828 gegründete Bibliothek der Königlich-Sächsischen Bildungsanstalt. Daraus hat sich dann eine Hochschulbibliothek entwickelt und dann sozusagen bis kurz vor der Fusion trug die Bibliothek dann den Namen Universitätsbibliothek. Und die hatte die Aufgabe vorrangig, Bücher zu sammeln, die die Studierenden, die Lehrenden an der Universität Dresden benötigten. Das ist ja auch noch nach wie vor eine Teilaufgabe der jetzigen Slup Dresden.
Ja, okay. Und heute sind eben diese beiden historischen Bibliotheken vereint in diesem wunderbaren Akronym Slup.
Genau.
Jetzt würde mich natürlich aber interessieren, woher denn das ganz konkrete Buch, also das mit dem Autogramm von Max Geier und seinem Gekritze, kommt.
Ja, die Zugangsgeschichte von dem Buch ist etwas länger und deswegen würde ich davor erst einmal die Geschichte von Max Geier selber und seiner Familie erzählen wollen.
Okay, dazu habt ihr also Informationen zu der Familie?
Ja, wir haben herausbekommen, wer Max Geier war und wie sein Leben verlaufen ist.
Und wie sieht das oder wie sah das aus?
Also Max Geier wurde im Jahr 1918 in Dresden als Sohn von Paul und Salzer Geier geboren. Und da steckt wahrscheinlich auch schon der Paul sozusagen drin, den du bei dem Gekritzel auch als Namen mit entdeckt hattest.
Ja, ich wollte gerade sagen, da klingelt doch gleich was. Die Namen Max und Paul sind natürlich extrem weit verbreitet, aber wenn du mir erzählst, dass es sich hier um ein Vater-Sohn-Paar sozusagen handelt, würde das natürlich Sinn machen, wenn der Sohn Max dann vermutlich im Kindesalter, ich weiß nicht, ob wir dazu genauere Informationen haben, dieses Gekritzel in das Buch gebracht hat und seinen eigenen Namen und den seines Vaters immer wiederholt hat.
Genau, das vermute ich auch. Wie alt genau Max Geier zu dem Zeitpunkt war, als er in das Buch hineingeschrieben und gekritzelt hat, wissen wir nicht. Aber irgendwie stelle ich mir vor, dass er ja vielleicht ein junger Teenager war und den Inhalt des Buches nicht ganz so interessant fand und deswegen aus Langeweile vorne hinein Schreibübungen gesetzt hat und losgekritzelt hat.
Und wissen wir noch mehr über die Familie von Max und seinem Vater?
Also Paul, der Vater, war verheiratet mit Salzer Geier und das Ehepaar hatte insgesamt 3 Kinder. Die 2 Töchter Cecilie und Minna und als jüngstes Kind den Max. Sie lebten alle in Dresden. Paul und Salzer wären seit Beginn des 20. Jahrhunderts, also ungefähr ab 1900 in Dresden gelebt haben. Die beiden führten ein Kleidergeschäft für Herren auf der Ziegelstraße. Das ist in der Nähe von der Carola-Brücke. Ja, und Paul, also der Vater, verstarb bereits 1931. Und ab da führte die Mutter Salz ja das Geschäft alleine weiter und hat dadurch den Lebensunterhalt für sich und die 3 Kinder erwirtschaftet.
Mhm. Und wie ging es dann weiter nach dem Tod des Vaters, nachdem die Mutter alleine den Lebensunterhalt für sich und die Kinder erwirtschaftete?
Ja, also mit Einsetzen der NS-Zeit, also ab 1933, wurden die Familienmitglieder Geier als jüdisch verfolgt. Wir wissen so zum Beispiel für Salzer, die Mutter, dass sie im Januar 1942 in das Konzentrationslager nach Riga deportiert worden ist und von dort im November 1943 in das Konzentrationslager Auschwitz. Einen genauen Todeszeitpunkt haben wir nicht herausbekommen. Das ist nicht dokumentiert. Wir gehen aber davon aus, dass sie ja mit Ankommen im KZ Auschwitz sofort dort auch ermordet worden ist.
Okay, das macht mich traurig, das zu hören. Wissen wir aber etwas, wie es mit den Kindern, mit den 3 Kindern der Familie Geier weiterging? Was ist ihnen zugestoßen passiert?
Ja, also über die Töchter Minna und Cecilie wissen wir, dass sie nach Großbritannien emigrieren konnten und von dort dann auch später in die USA emigriert sind. Also die beiden haben den Holocaust überlebt, dank der Emigration. Und bei Max Geier war es so, dass er im November 1938 im Zuge der Pogromnacht nach Dachau deportiert worden ist und dort bis Februar 1939 inhaftiert worden war.
Bis dahin bedeutet, er kam wieder aus der Haft in Dachau frei?
Genau, er war dann nochmal in Dresden und konnte dann aber auch wie seine Schwestern zunächst nach Großbritannien emigrieren. In London hat er auch seine Frau Eva kennengelernt und die beiden haben in London ihre erste Tochter Evel bekommen. Und die kleine Familie hat dort den Holocaust überleben können und ist dann im April 1947 in die USA emigriert und siedelten sich dann in Philadelphia an und bauten sich ein neues Leben auf. Dort kam zum Beispiel auch die 2. Tochter Linda zur Welt. Max Geier arbeitete als Handwerker und Werkzeugmacher und ist im August 1997 verstorben.
Okay, damit hatte er ja dann doch noch, trotz der schrecklichen Jahre während der NS-Zeit, doch noch ein ganz gutes oder hoffe ich gutes und langes Leben bis 1997. Ist es denn wahrscheinlich, dass Max Geier selbst noch vor seiner Emigration das Buch an die Bibliothek gegeben hat?
Nein, das ist nicht passiert. Wir wissen, dass das Buch erst nach 1945 in den Bibliotheksbestand eingegangen ist. Den Werdegang des Buches sozusagen von der Station bei Max Geier dann danach kennen wir nicht genau. Da gibt es aber ja, mehrere Möglichkeiten, wie es eventuell passiert ist. Also zum Beispiel hat er es bei seiner Emigration in Dresden zurücklassen müssen, einfach weil man nicht so viel Gepäck bei der Emigration mitnehmen konnte. Oder wiederum, dass er oder seine Mutter Salzia es unter dem Verfolgungsdruck verkaufen mussten, um ihre Existenz zu sichern. Oder, und das ist wahrscheinlich ja die naheliegendste Variante, dass es NS-Behörden vor oder auch nach der Emigration oder der Deportation der Mutter entzogen haben. Also NS-Behörden wie zum Beispiel die Gestapo, die Geheime Staatspolizei, sind dann häufig in die Wohnung der verfolgten Personen gegangen, nachdem die emigriert waren oder deportiert worden sind und haben da den kompletten Hausrat konfisziert und dann weiterverwertet, zum Beispiel auf sogenannten Judenauktionen.
Mhm. Das sind also alles unterschiedliche Varianten und Möglichkeiten, aber es ist nicht klar, welche davon auf das Buch von Max Geier zutrifft.
Genau.
Und was mich auch noch interessieren würde, ist denn so ein Buch wie dieses von Max Geier. Ist das denn wertvoll? Ist das denn lukrativ, das bei einer Auktion zu verkaufen?
Also das Buch jetzt in unserem Fall ist nicht wertvoll. Das war, wenn es denn die Familie vielleicht noch selbstbestimmt, aber unter Verfolgungsdruck verkaufen musste, eher um ja vielleicht eine Art Tagesbedarf oder ja zum nackten Überleben das finanzieren zu können. Und dann passiert das halt häufig so bei den sogenannten Judenauktionen, dass das ja auch häufig halt Gegenstände waren, wie Bücher, aber auch Möbel oder Kleidungsstücke, die potenziell für die, in Anführungszeichen, arische Bevölkerung interessant waren. Weil zu Kriegszeiten waren ja auch nicht alle Gegenstände so einfach zu kaufen. Und da war das natürlich auch eine sehr praktische Möglichkeit für die nicht verfolgte Bevölkerung, sich ihren Lebensstandard zu erhalten und an Dinge zu kommen, wo sie sonst gegebenenfalls Schwierigkeiten gehabt hätten.
Mhm. Also da hat man sich doch auch bereichert in gewisser Art und Weise.
Ja, man hat auf jeden Fall profitiert, genau.
Und ist es denn möglich, dass die Bibliothek als Institution das Buch in so einer Auktion erworben hat?
Also jetzt in dem Fall nicht, aber wir kennen auch anhand der Zugangsbücher schon die Fälle, dass direkt, ja man nennt das dann Überweisung durch die Gestapo, dass sozusagen direkt von der konfiszierenden NS-Behörde damit die Übergabe an die Bibliothek stattgefunden hat. Also das haben wir bei anderen Büchern feststellen können. Bei dem Buch von Max Geier ist das aber nicht der Fall.
Wie ist es da stattdessen?
Also ich hatte ja schon gesagt, dass wir wissen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg eingegangen ist. Und zwar hat uns da eine Notiz im Einbanddeckel einen Schritt weitergeführt. Wenn man das Buch also bis zum Schluss durchblättert und dann an den hinteren Einband gelangt, auf der Innenseite befindet sich eine in Bleistift geschriebene Notiz mit dem Vermerk Privatbibliothek Brockwitz.
Brockwitz, das ist, wenn ich mich nicht täusche, ein kleiner Ort im Umkreis von Dresden, richtig?
Genau.
Und wie kommt Brockwitz jetzt hier ins Spiel? Wie passt das zu den anderen Informationen?
Ja, auf die Rekonstruktion dieser Privatbibliothek konnten wir auf die Erwerbungskorrespondenzen, die im Bibliotheksarchiv gelagert sind, zurückgreifen. Und dort gibt es einen Aktenvermerk zu einer Übernahme von einer Bibliothek von Otto Schumann. Otto Schumann war ein Gärtnereibesitzer aus Brockwitz, deswegen dieser Ortsbezug. Und dieser wurde 1945 entnazifiziert. Und in dem Zuge ist ein Teil der Bibliothek von Otto Schumann auch in die Sächsische Landesbibliothek, also einer der Vorgängereinrichtungen von der SLUB, gelangt.
Und da war das Buch von Max Geier dabei?
Genau, da war das Buch dabei. Insgesamt wurden 1400 Bände übernommen. Eins davon war das Max Geier Buch. Und diese wurden dann halt 1949 final in den Bestand eingearbeitet.
Mhm. Also ich versuche nochmal zu rekapitulieren. Das Buch hat bis zu einem unbekannten Zeitpunkt in noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs Max Geier gehört. Dann ist es irgendwie auf uns unbekannte Wege in dem Besitz von Otto Schumann aus der Gärtnerei in Brockwitz gekommen. Und nach 1945 im Zuge der Entnazifizierung dann an die Bibliothek, richtig?
Genau. Und vermutlich hatte auch Otto Schumann Zugang, zum Beispiel über eine sogenannte Judenauktion, wie wir sie vor uns schon besprochen hatten, hatte er Zugang zu mehreren Büchern von verfolgten Personen. Weil wir bei den 1400 Bänden aus der Privatbibliothek von Schumann halt auch noch andere Besitzspuren gefunden haben von Privatpersonen aus Dresden und der Umgebung. Und bei all diesen Personen konnten dann auch Verfolgungsschicksale während der NS-Zeit recherchiert werden.
Das heißt, es gibt noch mehr Bücher, die ein ähnliches Schicksal, sag ich mal, teilen wie das von Max Geier. Und die Privatpersonen gehörten später anderen Personen und heute in der Bibliothek stehen.
Genau.
Das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Irgendwie erscheint mir die Bibliothek als Institution so offiziell. Und deswegen verbinde ich Privatbesitz nicht mit der Bibliothek. Es hat sich jetzt schon an verschiedenen Stellen angedeutet, dass es noch mehr Bücher im Besitz der Bibliothek gibt, deren Vorbesitzerinnen und Vorbesitzer ähnliche Schicksale erfahren haben wie Max Geier.
Genau, wir wissen bei mehreren Büchern, dass das der Fall gewesen ist. Und um das überhaupt zu fassen zu bekommen, gibt es mehrere Forschungsprojekte in der SLUB, um halt die Bibliotheksbestände auf die Bücher hin zu überprüfen, die potenziell während des Nationalsozialismus ihren eigentlichen Eigentümerinnen und Eigentümern geraubt worden sind. Und der Raub konnte auf verschiedene Weise passieren. Also entweder, dass sie ihr Eigentum unter Verfolgungsdruck verkaufen mussten, um zum Beispiel Zwangssteuern oder ihre Emigration bezahlen zu können. Oder es wurde durch NS-Behörden konfisziert und dann weiterverkauft, als die Besitzerinnen und Besitzer schon emigriert, deportiert oder ermordet worden waren. Und das hat dann halt auch oft das komplette Eigentum betroffen. Also neben den Büchern auch Möbel, Kleidungsstücke, Autos, Schmuck oder Kunstwerke.
Ja.
Und diese Kulturgüter bezeichnet man dann als NS-Raubgut.
Mhm. Also Raubgut, was während des Nationalsozialismus den eigentlichen Besitzerinnen und Besitzern entzogen wurde.
Genau. Und die ganze spezialisierte historische Forschung dazu heißt NS-Provenienzforschung.
Provenienzforschung, das ist erstmal ein ziemlich schwieriges Wort, hat also nichts mit Provinzen zu tun.
Nein,
sondern
und auch nichts mit Prominenz.
Ja, okay. Und das ist aber eine eigene historische Disziplin, kann man das so sagen?
Ja, genau. Es ist eine eigene Fachwissenschaft im Prinzip. Der etwas sperrige Titel Provenienzforschung leitet sich von dem lateinischen Wort provenire ab und bedeutet so viel wie herkommen. Also es geht dabei um die Herkunftsforschung und damit die Biografie der Objekte.
Mhm.
Und ganz grundsätzlich kann jedes Objekt, jedes Kulturgut beforscht werden auf seine Provenienz, auf seine Herkunft, unabhängig davon, ob dahinter ein Unrechtskontext zu vermuten ist. Und bei unseren Recherchen legen wir halt den Fokus auf den Nationalsozialismus und Kulturgüter, die halt in der Zeit potenziell entzogen worden sind.
Ja, das ist ja eigentlich wiederum sehr gut und einfach zu verstehen.
Genau. Und bei unserer Arbeit versuchen wir mit unseren Recherchen für jedes Buch eine so weit wie möglich lückenlose Chronologie der Besitzverhältnisse zu rekonstruieren.
Das heißt, die Objekte bekommen eine Art Lebenslauf.
Genau.
Mhm.
Und unser Fokus ist dabei auf den Besitzwechseln und die Umstände während des Nationalsozialismus. Wenn sich abzeichnet, dass die Eigentümerinnen oder der Eigentümer zwischen 1933 und 1945 verfolgungsbedingt das Eigentum verkaufen oder eben bei Emigration und Deportation zurücklassen musste, bewerten wir dann die Bücher als NS-Raubgut-Verdachtsfälle.
Mhm. Kannst du für mich und vielleicht auch für alle anderen, die sich nicht täglich mit Geschichte beschäftigen, nochmal wiederholen, was für Gründe es für Verfolgung während der NS-Zeit gab?
Ja, also es war eine relativ große Bandbreite. Und zwar konnte man aufgrund der angeblichen Zugehörigkeit zu einer Rasse verfolgt werden, also zum Beispiel als jüdisch verfolgte Person. Oder aufgrund einer bestimmten Weltanschauung, wie beispielsweise Freimaurer oder Jesuiten. Oder auch wegen einer politischen Überzeugung. Das betraf dann zum Beispiel Sozialdemokratinnen oder Kommunisten. Und daneben gab es auch die Verfolgung wegen körperlicher oder kognitiver Einschränkungen beziehungsweise der sexuellen Orientierung.
Mhm.
Und rein theoretisch können von all diesen Personen und Institutionen, die aus den Gründen verfolgt wurden, können sich Bücher im Bestand der SLUB befinden.
Irgendwie schockierend, weil all diese Gruppen, die du genannt hast, das ist ja eigentlich auch eine relativ große Menge der Bevölkerung potenziell. Okay, damit ist das ein ganz schön breites, vielschichtiges Arbeitsfeld, so scheint es mir. Und ich tue mich immer noch ein bisschen schwer damit, jetzt genau zu verstehen, wie eure Arbeit ganz konkret aussieht. Dürfte ich denn mal sehen, wie das genau funktioniert. Das interessiert mich bei Freunden nämlich auch immer, was die tatsächlich an ihrem Arbeitsplatz ganz genau machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen einfach an den Ort, wo wir auch mit unseren Arbeiten beginnen. Das ist die Untersuchung der Bücher selber. Und dafür müssen wir ins Magazin. Und meine Kolleginnen werden dort dir zeigen, wie der Start unserer Arbeit aussieht.
Elisabeth hat mich jetzt ins Magazin gebracht. Wir sind also gemeinsam ins zweite Untergeschoss der Bibliothek gegangen, mussten durch einige verschlossene Türen durch, um in einen Bereich zu kommen, in den die Nutzenden der Bibliothek normalerweise gar nicht hereinkommen. Es ist ein sehr großer, ja, dunkler Raum, denn es fällt kein natürliches Tageslicht ein. Es ist kühl und klimatisiert, was einen großen Unterschied macht zu dem heißen Sommer, der gerade draußen ist. Und es ist bis auf ein paar technische Geräusche ganz ruhig. Hier wartet aber trotzdem jemand auf mich. Mir gegenüber steht mein Kollege Toni Hahnel und er wird mir jetzt einmal kurz beschreiben, wie die Provenienzforschung beginnt und was er täglich hier im Magazin für Aufgaben übernimmt.
Ja, hallo, mein Name ist Toni. Ich stehe hier am Bestand von Chemie. In mehreren Rollschränken haben wir sehr viele Bücher, auch zum Teil, die vor 45 publiziert worden sind und die wir eben jetzt auch im Rahmen unserer Provenienzforschung anschauen. Wir haben dazu eine Datenbank, die sehr, sehr umfangreich ist. Und daraus nehmen wir dann die Bücher, eben die vor 45 publiziert worden sind, und holen die dann aus den Regalen heraus. Aber nicht nur die wir quasi auf der Liste haben, sondern es schleicht sich auch manchmal so ein paar Ausreißer ein. Deshalb nehmen wir einfach sozusagen alle Bücher erstmal mit und schauen dann rein, ob die vor 45 publiziert worden sind. Das sind dann, wie gesagt, täglich so um die 100, 150 nehmen die an unseren Arbeitsplatz und überprüfen die auf Provenienzmerkmale eben. Aber eben auch manchmal bei diesen Ausreißern müssen wir erstmal gucken, aus welchem Jahr die stammen.
Ich finde es total witzig, dass ihr euch eben gerade diese handschriftlichen Einträge auch in Büchern anschaut und das ganz wichtige Merkmale für euch sind, obwohl ja allgemeinhin immer gilt, dass man ja nicht in Bücher reinschreiben soll, aber das dann für euch aus historischer Sicht total wichtige Merkmale sind.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist sehr wichtig für uns, dass in die Bücher reingeschrieben wird. Und ich glaube auch, wenn man in die meisten dann in die Texte reingeht, stehen Bleistiftanmerkungen mit drin. Und auch die können nochmal hilfreich sein, um dann eben auch eine Provenienzkette deutlicher darzustellen.
Und ist das denn für euch eine sehr mühselige, anstrengende Arbeit? Man muss dazu sagen, wir stehen hier ja gerade zwischen Rollregalen. Einige werden das vielleicht kennen. Das sind also ganz lange Bücherregale, die auf so einer Art Schienen angebracht sind und die deswegen ganz nah aneinander gestellt werden können. Und wenn man dann an ein Regal ran möchte, muss man die eben zur Seite rollen, um sich einen kleinen Gang zu verschaffen. Es sind auf jeden Fall unendlich viele Regale mit ganz vielen Büchern. Ist das sehr mühselig, die alle durchzuschauen?
Ich glaube, das kann man gar nicht eindeutig beantworten. Es ist eben so ja und nein. Also für mich war es schon immer sehr interessant, diese Rollschränke zu bewegen. Als ich das erste Mal hier war im Magazin, noch als sozusagen als Person auf einer Führung, fand ich es immer sehr spannend. aber jetzt geht es ja hier mehr um die Bücher und da muss man auch sagen, zum Teil kann das natürlich auch sehr monoton sein, weil meistens oft die gleichen Stempel, Etiketten oder so vorhanden sind. Aber eben dann, wenn dann auch mal etwas Neues auftaucht, ist es dann schon auch eine sehr spannende Arbeit, dann zum Beispiel Autogramme von Leuten zu entziffern, zu versuchen. Also ist ja dann teilweise auch nicht immer möglich. Oder auch noch so kleine Recherchen eben zum Beispiel auch in den Adressbüchern von Dresden oder anderweitigen Orten durchzuführen.
Ich muss ja gestehen, mich reizen alleine schon die Buchrücken, wenn ich die so im Regal sehe. Die sind irgendwie viel spannender als bei neuen Publikationen, so aus unseren zwei letzten Jahrzehnten. Also wenn ich hier Prägedrucke auf den Buchrücken in Goldschrift sehe und tolle Verzierungen, dann reizt es mich total, die in die Hand zu nehmen. Geht euch das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also und das Beste sieht man jetzt hier ja noch gar nicht, weil in vielen der alten Publikationen auch noch solche schönen Buntpapiere abgedruckt sind. Die sind ich kann es gar nicht erklären, das ist ein Podcast, ein schwieriges Medium dafür, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, sich das anzuschauen.
Toni hat mir jetzt gezeigt, wie ihr systematisch die Bücherregale durchgeht und die Titel quasi rausholt, um sie dann hier am Schreibtisch genauer zu untersuchen. Mir gegenüber sitzt jetzt Freya Mittasch. Freya, wie geht das denn dann genau weiter?
Ich sitze jetzt hier und mache den nächsten Schritt in der Provenienzforschung, nämlich eine Autopsie der Bücher.
Autopsie, das kenne ich, um ehrlich zu sein, nur aus dem Tatort. Und das ist die Untersuchung von toten Menschen. Aber sowas macht ihr hier hoffentlich nicht, nehme ich an.
Nee, wir machen eine Untersuchung von lebendigen Büchern.
Was meinst du damit?
Naja, die Bücher sind ja hier. Sie sind hoffentlich nicht tot. Und sie haben aber ganz viele Spuren von ihrer Biografie auf ihren Seiten vermerkt. Und genau die schauen wir uns in der Autopsie an und vermerken sie in einer Erfassungsdatenbank.
Und was sind das so genau für Spuren?
Das sind vor allen Dingen in allererster Linie Stempel. Stempel von der Bibliothek, Stempel von Institutionen, die Bücher vorher besessen haben, private Stempel, Ex-Libris, Autogramme, Widmungen. Einfach irgendwelche bibliothekarischen Notizen, Gekritzel, alles Mögliche. Alles, was im Grunde genommen im Buch ist, aber nicht von der Druckerei kommt.
Und das vermerkt ihr dann in den Datenbanken, diese Merkmale, auf die ihr stoßt?
Genau, wir haben zwei Datenbanken. Das eine ist die, wo jedes Buch seinen eigenen Datensatz hat, wo dann eben diese Merkmale von uns vermerkt werden. Und dann gibt es noch eine zweite Datenbank, das ist die Bilddatenbank. Und in der sind quasi alle Prominenzmerkmale, die wir schon aus früheren Büchern kennen. Und da können wir quasi darauf referenzieren, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Stempel von der Slup finden, dann sagen wir nicht irgendein Stempel von der Slup, sondern sagen wir genau dieser Stempel von der Slup vermerkt in der Bilddatenbank unter dieser Nummer.
Und könnt ihr denn immer direkt alles lesen? Bei dem Buch aus der Familie Geier ging es mir ja so, dass ich das Gekritzel auf der leeren Seite erstmal gar nicht entziffern konnte. Du sagtest schon, dass ihr auch viele Stempel habt. Die sind vielleicht grundsätzlich ein bisschen besser lesbar. Aber andere Sachen sind vielleicht auch doch ganz schwierig zu entziffern, könnte ich mir vorstellen, gerade weil es sich eben auch um alte Bücher handelt, die vielleicht auch beschädigt sind oder einfach Spuren der Zeit an sich haben.
Ja, das stimmt. Oft sind die Sachen zum Beispiel verblasst oder ausgestrichen oder ganz überklebt, übermalt. Zum Beispiel besonders gerne, wenn ein Hakenkreuz drauf ist. Und oft hat man einfach auch Handschriften, die eine Herausforderung darstellen und von denen wir dann wo man mehrere Anläufe braucht, bevor man eine Chance hat, die zu entziffern. Und manchmal scheitern wir auch und dann müssen wir einfach eine Anmerkung in die Datenbank machen, dann muss nochmal jemand anders draufschauen.
Du hast gesagt, dass manche Merkmale, wie beispielsweise ein Hakenkreuz, überklebt wurden. Wurde das gemacht, um die eigentliche Herkunft des Buches oder Ähnliches zu verschleiern? Und löst ihr dann solche Überklebungen? Also versucht ihr das freizulegen?
Also das hängt davon ab, bei den Hakenkreuzen, da wurde das überklebt oder ausgestrichen, weil das halt ein verfassungsfeindliches Symbol war, was halt nicht in den Büchern sein sollte. Und bei anderen Sachen wurde es durchaus überklebt oder geschwärzt, eben um zu verschleiern, von wem es kam. Und manchmal versuchen wir vorsichtig, da hinterzukommen, aber oft auch nicht, weil dann die Integrität des Buches gefährdet ist.
Hier im Magazin wartet aber noch eine weitere Kollegin, und zwar Katrin May, die mit einem Fotoapparat neben mir steht. Katrin, was sind deine Aufgaben nun bei der Untersuchung der Bücher?
Ich fotografiere die neu entdeckten Merkmale, beziehungsweise die Kollegen als neu entdeckt klassifiziert haben, manchmal aber tatsächlich schon in der Bilddatenbank vorhanden sind. Das ist auch ein wesentlicher erster Schritt, zu schauen, ob hier schon eine Duplette vorliegt, also ob das schon da ist und gar nicht noch mal hineinkommt, weil es dann doppelt wäre, oder ob das wieder was Neues ist. Denn diese Merkmale unterscheiden sich zum Teil wirklich bloß in Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, dass einmal die Schrift in Klein- und Großbuchstaben oder nur in Großbuchstaben vorhanden ist, oder dass ein Wappen ein bisschen anders gestaltet ist oder dass die Maße anders sind, dass es ein kleineres und ein größeres Objekt gibt, zum Beispiel ein Stempel.
Wie behaltet ihr denn da den Überblick zwischen all diesen Merkmalen? Du hast ja schon gesagt, dass sie zum Teil auch sehr ähnlich sind und dass du die Fotografien, die du erarbeitest, dann in eine Datenbank hochlädst.
Genau, die werden in die Bilddatenbank hochgeladen, bekommen dann ihre Nummer, bekommen einen Namen, also je nachdem, ob es eben eine Institution oder eine Person ist. Und dann werden zum Beispiel bei Stempeln oder Etiketten oder Exlibris noch die Maße genommen. Das hat ja bei einem Autogramm nicht so viel Sinn, weil man da einmal mehr Schwung hat und einmal weniger. Und dann gibt es noch verschiedene Beschreibungen, die wir mittlerweile jetzt auch eingeführt haben, um die Merkmale eben besser finden zu können. Zum Beispiel, wenn der Text nicht mehr ganz leserlich ist, ansonsten wird er halt eben auch komplett abgeschrieben. Und diese Merkmale sind dann zum Beispiel, wie viele Zeilen hat der Text? Gibt es einen Rahmen um den Stempel? Und wenn ja, ist er einfach oder doppelt? Wie ist überhaupt die Form? Solche Sachen kommen dann da rein.
Das heißt, das ist dann auch der letzte Arbeitsschritt bei der Untersuchung der Bücher, der hier im Magazin stattfindet?
Wenn ein Vorbesitzer recherchiert werden konnte, dann wird perspektivisch dieses Merkmal noch in der Deutschen Fotothek veröffentlicht. Das ist dann der allerletzte Schritt.
Den aber auch noch du übernehmen würdest?
Zum Teil haben wir das jetzt schon automatisiert, aber bei den älteren Beständen müssen wir immer noch mal drüber schauen. Da wurde zum Teil noch nicht gemessen oder es gibt dann eben neue Rechercheergebnisse und das wird dann von mir nachgetragen.
Und noch mal zum Verständnis, die Deutsche Fotothek ist auch eine Online-Bilddatenbank, aber eine andere als die, mit der ihr normalerweise arbeitet. Und die Deutsche Fotothek ist dann auch für mich als Nutzerin öffentlich und frei zugänglich. Das heißt, ich kann die Bilder dann selber sehen im Internet.
Ja, die Deutsche Fotothek ist eine Online-Datenbank, beziehungsweise sie hat eine Online-Datenbank, denn die Deutsche Fotothek ist eine Institution, die auch hier mit in der SLUB sitzt. Und darüber sind dann alle Merkmale oder die meisten zumindest recherchierbar.
Okay, ja, vielen Dank. Also das war der letzte Arbeitsschritt hier im Magazin und jetzt sehe ich schon, wie Elisabeth mir zuwinkt, um mich wieder zurück ins Studio zu führen. Elisabeth und ich sind jetzt wieder zurück aus dem Magazin und sitzen zu zweit wieder im Studio und mich interessiert jetzt total, wie die Arbeit weitergeht. Wir haben, so viel kann ich schon mal sagen, die Bücher aus dem Magazin nicht mitgenommen. Wir sind also mit leeren Händen zurück ins Studio gegangen, genau wie du, Elisabeth, mit leeren Händen quasi ins Büro kommst und dir dort dann die Provenienzmerkmale, die die Kolleginnen aufgenommen haben, anschaust. Ist das richtig?
Genau. Und anhand dieser dokumentierten Provenienzmerkmale gehen dann unsere eigentlichen Provenienzrecherchen los. Mhm. Die erfolgt in 3 Schritten und die würde ich jetzt einfach an dem Beispiel Max Geier vorstellen und aufzeigen. Der erste Schritt ist die Klärung des Zugangsweges. Sprich, wir versuchen zu ermitteln, wie das Buch in den Bibliotheksbestand gekommen ist. Und im Fall des Max-Geier-Buches wissen wir das aufgrund der Notiz in dem Buch selber zur Privatbibliothek Brockwitz und der Erwerbungskorrespondenz im Bibliotheksarchiv der SLUB, dass das Buch mit ungefähr 1400 weiteren Bänden im Jahr 1949 in den Bestand der Sächsischen Landesbibliothek eingegangen ist und aus der Privatbibliothek von Otto Schumann in den Bestand gekommen ist.
Ist damit der erste Schritt schon abgehakt?
Ja.
Zugangsweg ist rekonstruiert.
Genau. Mhm. Der zweite Schritt ist die Identifizierung der Personen und Institutionen, deren Besitzzeichen im Buch noch enthalten sind. Und das so möglichst genau, wie es geht. Und das ist in unserem Fall Max Geier, also das Autogramm von ihm, was da den Ausgangspunkt bildet. Und aufgrund des Regionalbezugs, der durch Brockwitz, also den Lieferanten, gegeben ist, habe ich im Gedenkbuch an Dresdner Jüdinnen und Juden nachgesehen, ob es gegebenenfalls eine Familie Geier gibt, die in Dresden gelebt hat und als Jüdinnen und Juden verfolgt worden ist.
Stimmt, ohne diesen Hinweis Brockwitz hätte Max Geier ja auch theoretisch eine Person aus, ich weiß nicht, Braunschweig sein können.
Ja, jeder anderen Stadt. Ja. Nicht einmal irgendwie im sozusagen Deutschen Reich verortet, im damaligen, sondern halt auch, ja, in allen anderen Ländern. Mhm. Genau, aber Ich kann sagen, in dem Gedenkbuch gibt es einen Eintrag zur Familie Geier. Und man erfährt dort halt auch die Vornamen der in Dresden ansässigen Geier-Familienmitglieder. Und das sind Paul, Salzja, Cecilie, Minna und Max. Und durch die Namensdeckung Max und Paul war für uns das sehr, sehr naheliegend, dass sich hinter dem Max Geier, der sich in dem Buch mit dem Autogramm eingetragen hat, der in dem Gedenkbuch erwähnte Max Geier ist.
Und wie geht es nun weiter? Ihr könnt also die Person zuordnen, ihr habt die passende Familie gefunden und nun?
Ja, in dem Fall war es naheliegend, dann auch den Arbeitskreis Gedenkbuch zu kontaktieren, der das Erinnerungsbuch an die Dresdner Jüdinnen und Juden herausgegeben hat, um da die Informationen noch einmal zu erhalten, die der Arbeitskreis in Vorbereitung des Buches zusammengetragen hat. Und bei Max Geier bzw. der Familie Geier war es auch so, dass der Arbeitskreis Gedenkbuch sogar die Kontaktdaten zu den Nachfahren und Nachfahren hatte, sodass wir mit diesen auch in Austausch treten konnten und viel noch zusätzlich über die Familiengeschichte gelernt haben. Das sind dann die Informationen, die ich vorhin schon erzählt habe.
In dem Fall hattet ihr also Glück und ihr habt den Kontakt zu noch lebenden Verwandten bekommen, die auch Interesse hatten und Informationen teilen wollten und euch offen gegenüberstanden.
Genau, dadurch, dass die Kinder, die Geierkinder überlebt haben, war die Chance halt auch groß, überhaupt noch Nachfahren und Nachfahren kontaktieren zu können und ja, dadurch halt auf Interesse zu stoßen und dann in Austausch zu treten.
Was wäre denn aber gewesen, wenn du in dem Dresdner Gedenkbuch keine Informationen unter dem Namen Geier gefunden hättest? Wo hättest du dann noch recherchiert? Wo hättest du weitergemacht?
Ja, da ist ein wichtiger erster Ansatzpunkt grundsätzlich eine Google-Recherche, um da mögliche Treffer herauszubekommen.
So simpel also. Wie jedermann beginnt auch ihr manchmal bei Google.
Genau. Aber in der Regel nutzt man dann vor allem auch einschlägige Datenbanken. Das sind dann zum Beispiel solche von Yad Vashem, der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte, oder von Arelsen Archives, einem internationalen Zentrum über NS-Verfolgte. Und beide Organisationen haben umfangreiche Archive und weisen viele Dokumente zu verfolgten Personen auf, die ja zum Großteil auch online bereitgestellt sind, sodass man auch ja in der Vielzahl der Namen der Verfolgten recherchieren kann, ob man sozusagen den gesuchten eigenen Namen findet.
Kann ich denn als Privatperson auch in diesen Datenbanken und Online-Archiven recherchieren oder habt ihr als WissenschaftlerInnen da einen besonderen Zugriff, eine besondere Lizenz oder ähnliches?
In den beiden Fällen sind das öffentlich zugängliche Archive und auch Online-Archive. Ja, das sieht dann ein bisschen anders aus. Wir gehen natürlich nicht nur online auf die Recherche, sondern auch in analoge Archive. Je nach Einzelfall und Ortsgebundenheit sind da auch unterschiedliche Archive relevant. Und wir nutzen auch genealogische Datenbanken, die dann viele Informationen bereithalten über Heiraten, über Geburten, über Sterbedaten, das einen ja dann auch hin und wieder helfen kann, die Personen zu rekonstruieren, die sich hinter dem Besitzzeichen im Buch befindet.
Ihr habt jetzt ganz viele Informationen, also zu den Vorbesitzern in unserem Fall, zur Familie Geier, zusammengetragen. Was passiert dann mit diesen Informationen weiterhin?
Wir probieren, sie in einem letzten Schritt in eine Chronologie zu setzen, also in die Besitzverhältnisse zu rekonstruieren und abschließend eine Bewertung vorzunehmen.
Können wir so eine Chronologie mit den wichtigsten Punkten für das Max-Geier-Buch noch einmal kurz wiederholen?
Gern. Also, wir wissen, dass bis zu der Emigration von Max Geier oder spätestens bis zu der Deportation seiner Mutter Salzja im Jahr 1942 das Buch im Eigentum der Familie Geier gewesen ist. Die Basis dafür ist das im Buch enthaltene Autogramm von Max Geier. Danach wird es etwas ungenau, weil wir nicht rekonstruieren konnten, wie das Buch aus dem Eigentum der Familie Geier gelangt ist. Und können da nur noch Vermutungen anstellen, die wir ja vor uns schon besprochen haben. Und anhand der Unterlagen im Bibliotheksarchiv der SLUB wissen wir dann aber wiederum, dass es im Nachgang zu einem ungenauen Zeitpunkt im Besitz des Gärtnereibesitzers Otto Schumann in Brockwitz gekommen ist. Das belegt auch die Notiz im Einband des Buches. Und dann konkret wissen wir wiederum, dass ab 1949 das Buch in den Bestand der Sächsischen Landesbibliothek gelangte, mit 1400 Bänden aus der Privatbibliothek Otto Schumanns.
Und wie sieht nun die abschließende Bewertung dieses Falls kurz und knapp aus?
Ganz kurz und knapp, aufgrund der Verfolgung und Ermordung der Familienmitglieder Geier ist es als NS-Raubgut zu bewerten.
Du hast jetzt im Laufe dieser Folge und unserer Gespräche unglaublich viele Informationen und Forschungsergebnisse zum Fall Geier mit mir geteilt. Mir stellt sich jetzt die Frage, was passiert mit all diesen Informationen, die ja mitunter vielleicht auch für andere interessant sein können? Ich stelle mir zum Beispiel den Fall vor, dass eine andere Bibliothek in ihrem Altbestand ebenfalls ein Buch mit dem Autogramm Max Geier findet. Müssen die dann jetzt mit ihrer Recherche wieder bei Null anfangen?
Unser großes Ziel ist es immer, so transparent wie möglich die Forschungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. Du hast es schon angesprochen, also einmal ist es sehr wichtig für die Forschungscommunity, dass man da keine Doppelrecherchen durchführt und unnötig sozusagen Arbeitszeit investiert und sich gegenseitig dadurch unterstützt. Zum anderen ist es natürlich auch für die Nachfahren und Nachfahren eine wichtige Informationsquelle und auch ihr Recht, ja, dass sie Informationen zu ihren eigenen Vorfahren erhalten sollten. Und dann ist es natürlich auch für die Slups wichtig, sich durch transparente Darstellung der Forschungsergebnisse der eigenen Verantwortung zu stellen und das auch sichtbar zu machen, dass man sich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt und genau dadurch halt auch ein Stückchen Bestandsgeschichte ja transparent macht.
Wie sieht das aber genau aus, das Transparentmachen von Wissen und Forschungsergebnissen? Wie kann man all diese vielen Informationen nachvollziehbar und verständlich zur Verfügung stellen und vor allem auffindbar auch machen?
Ja, also die SLUB macht das auf verschiedene Varianten. Und ich würde vorschlagen, dass wir das einfach am Beispiel des Buches von Max Geier einmal auffächern. Und dazu gehen wir am besten in den Online-Katalog der SLUB.
Das mache ich mal parallel an meinem Laptop. Ich gehe also auf die Website der SLUB in den Katalog und suche das Buch raus mit dem Titel Weltgeschichte in übersichtlicher Darstellung von Georg Weber.
Ja, und wenn du da etwas nach unten scrollst unter die ganzen Angaben zum Titel und zum Verlag und zum Erscheinungsjahr, findet sich dann auch das Stichwort Provenienz. Mhm. Und dort zeigen wir auch die im Buch enthaltenen Provenienzmerkmale an. Das Ziel, dass man da auch drauf stößt, wenn man vielleicht nicht gezielt nach den Provenienzen recherchiert, sondern einfach an dem Buch selber interessiert ist aus den unterschiedlichsten Gründen und damit halt aber auch die Zusatzinformationen erhält, dass es einmal anderen Personen gehört hat. Und teilweise verlinken wir dann auch die Angaben. Also zum Beispiel bei Max Geier ist dann das Autogramm zugeordnet. Und wenn man auf den Link hinter dem Autogramm klickt, gelangt man in die Deutsche Fotothek und kann sich das Foto des Autogramms von Max Geier anschauen.
Das stimmt. Ich muss also gar nicht mehr das Buch online durchblättern und nach dem Autogramm suchen, sondern ich habe es dann direkt nach einem Klick parat.
Genau. Wir haben ja in dem Schritt damals im Magazin auch die ganzen Fotos der Provenienzmerkmale erstellt. Zum einen natürlich auch für uns als Recherchebasis. Und wir teilen sie in der Deutschen Fotothek sozusagen auch mit der Öffentlichkeit. In der Deutschen Fotothek haben wir eine Kollektion zur Provenienzforschung. Und dort sind alle Provenienzmerkmale veröffentlicht. Ganz egal, ob bei den Provenienzmerkmalen bzw. ihren Besitzerinnen und Besitzern ein Verdacht auf NS-Raubgut entstanden ist oder nicht. Also egal, ob sie verdächtig oder unverdächtig sind.
Verstehe.
Eine weitere Verlinkung dort im Online-Katalog auf der Provenienzebene ist das Falldossier. In einem Falldossier führen wir etwas ausführlicher dann die Angaben zu den verfolgten Vorbesitzerinnen und Vorbesitzern aus, zu dem historischen Befund. Wir geben Quellen und Literatur an, die wir zu dem Fall genutzt haben und natürlich auch unsere abschließende Bewertung, ob wir es als NS-Raubgut bewerten oder nicht.
Was bedeutet zusammengefasst? Also wie umfangreich muss ich mir so ein Falldossier vorstellen?
Das ist immer ein bisschen abhängig von den Fällen und wie viele Bücher sozusagen zu einem Fall gehören. Aber in der Regel ist das Dossier ungefähr 5 bis 8 Seiten lang.
Okay, das kann man also doch in relativ kurzer Zeit erfassen und überblicken.
Ja. Und der nächste interessante und relevante Eintrag im Online-Katalog ist, wenn du dann etwas auf der rechten Seite schaust, eine Verlinkung zu einem Digitalisat. Und zwar haben wir, weil das Buch von Max Geier an die Nachfahrinnen und Nachfahren zurückgegeben wurde, ein Digitalisat des Buches erstellen lassen, auf das du ja vor uns schon gekommen warst und es dir angesehen hast, sodass es als digitaler Zeitzeuge im Bestand der Bibliothek verbleiben kann.
Stimmt, ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ich habe mir das Buch bisher nur online angesehen und jetzt sagst du mir, dass das Buch auch zurückgegeben wurde. Das bedeutet, das ist gar nicht mehr hier in der Bibliothek zu finden, das Buch.
Genau, das stimmt. Es ist seit 2018 nicht mehr im Bestand der SLUB. Das hängt damit zusammen, dass die SLUB sich nicht als rechtmäßige Eigentümerin der Bücher empfindet, die als NS-Raubgut identifiziert worden sind, und strebt deswegen auch Restitutionen an. Und das können zum Beispiel Rückgaben sein, wie auch im Fall von Max Geier. Oder aber, wenn die Erbinnen und Erben sich anders entschieden haben, kann das Buch oder die Bücher dann auch angekauft werden von der Bibliothek. Oder es verbleibt auch als Schenkung oder Leihgabe im Bestand. Das ist dann immer die Entscheidung der Rechtsnachfahren.
Und was passiert in dem Fall, wenn ein Buch hier in der Bibliothek bleiben würde? Macht ihr dann trotzdem die Geschichte, die besondere Geschichte des Buches auf irgendeine Art sichtbar?
Also wir gehen eigentlich die gleichen Schritte, die ich jetzt gerade dir im Online-Katalog vorgestellt habe, auch ab, bis auf das Digitalisat. Das erstellen wir in solchen Fällen nicht, weil wir ja das Buch weiterhin im Bestand vorweisen können. Und stattdessen legen wir dann bei Schenkungen und Leihgaben einen Einleger ein, bei dem rudimentäre Informationen stehen zu dem Vorbesitzer, der verfolgt worden ist in der NS-Zeit. Und mittels einem QR-Code, der auf dem Einleger enthalten ist, kommt man dann auch zu dem Falldossier, wo dann die ausführlichen Informationen stehen.
So sind also alle Informationen zur Geschichte des Buches ganz nah am Objekt dran und direkt auffindbar.
Das war das Ziel, genau.
Und kannst du mir nun noch mal genaueres erzählen über die Rückgabe des Buches aus dem Besitz Geier? Wie ist das abgelaufen? Wann ist das passiert?
Ja, das war im Jahr 2018 und bevor die eigentliche Rückgabe war, fand im März 2018 eine Stolpersteinverlegung für Salzia und ihre Kinder Cecilie, Minna und Max statt.
Und wo wurden diese Stolpersteine verlegt?
Das war auf der Mathildenstraße 15 in Dresden. Das ist die letzte freiwillig gewählte Wohnadresse der Familienmitglieder, also bevor sie deportiert oder emigriert sind.
Und die Stolpersteinlegung ist zeitlich relativ nah zusammengefallen mit der Restitution des Buches.
Genau. Die Restitution fand dann einen Monat später, also im April 2018, statt und war Teil einer Gedenkveranstaltung für Salzia Geier. Dafür ist dann auch ein Teil der Nachfahren, unter anderem ein Neffe von Max Geier, angereist und in der Gedenkveranstaltung fanden neben Ansprachen auch ein Holocaust-Kaddisch-Gebet statt, in dem die Familienangehörigen und die Anwesenden der Gedenkveranstaltung an die Schicksale von Salzia und ihren Kindern gedacht haben und auch natürlich an das der vielen verfolgten und ermordeten Menschen während des Nazi-Regimes. Und ein weiterer Teil der Veranstaltung war halt dann auch die Rückgabe des Buches innerhalb der Zeremonie.
Das hinterlässt mich jetzt doch mit einem ganz guten Gefühl, dass zumindest ein paar Schritte, die nun noch in unserer Hand liegen, unternommen wurden, um das Unrecht von damals zumindest anzuerkennen.
Zweites Untergeschoss ist ein Podcast der SLUB Dresden. Diese Folge wurde produziert von Elisabeth Geldmacher und Stella Philipp. Zu Gast waren Toni Hahnel, Freya Mittasch und Katrin May. Schnitt und Audioproduktion Niklas Wenzel, Musik Aaron Philipp und Stella Philipp, Coverfoto Micha Schmidt. Station Voice, das bin ich, Aliki Gamarasi.